Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Wenn der Holocaust verbildlicht wird in fiktionalen Stoffen, dann sind Diskussionen vorprogrammiert. Ja, das war schon so in der TV-Serie Holocaust in den 70ern. Den Massenmord an Jüdinnen und Juden zur Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft, den will man nicht verkitscht und verklärt sehen, nicht umgeschrieben, was wahrscheinlich die größten möglichen Kritikpunkte sind. Und auf der anderen Seite steht dann halt so das Argument, na ja, so eine fiktionale Erzählung, die viele erreicht, kann aber ja auch sehr sensibilisieren und ganz ernsthaft die Erinnerungskultur fördern. Wir sprechen jetzt drüber, wie Games den Holocaust abbilden, in der aktuellen Ausgabe des Game-Magazins für Spielekultur. Da findet sich nämlich ein Artikel von Arno Görgen mit der Grundthese Games profanisieren den Holocaust. Sprechen wollen wir drüber mit Eugen Pfister, Historiker und Computerspieleforscher. Er leitet zudem das Forschungsprojekt Horror Game Politics an der Hochschule der Künste Bern. Tag, Herr Pfister.
Guten Tag.
In diesem Projekt wiederum arbeiten Sie mit Arno Görgen zusammen, also dem Autor des besagten Textes. Und bei dieser Kombi Horror, Game und Politik denke ich ja zuallererst an Wolfenstein.
Wer zum Teufel sind Sie, Weißbrot?
Ganz ruhig, bitte. Als erstes möchte ich hier klarstellen, dass ich nicht zum Regime gehöre.
Das war ein Auszug aus Wolfenstein, The New Colossus. Wolfenstein, Musterbeispiel für Profanisierung des Holocaust?
Boah, da fangen Sie gleich mit der schwierigsten Frage an. Vielleicht nur zur Vervollständigung. Also einen Artikel haben wir gemeinsam geschrieben, der Arno und ich, weil wir da sehr gut zusammenarbeiten. Und Wolfenstein, es gibt ja zwei Versionen von Wolfenstein, The New Colossus. Die internationale, wo ganz offen vom Holocaust gesprochen wird, wenn auch in einem fantastischen, fiktionalen Rahmen. Und die deutsche Version, wo jede Erwähnung von Jüdinnen und Juden rausgelöscht wurde und nur noch von Verrätern gesprochen wurde, was sehr, sehr problematisch ist. Also ich denke, die internationale Version ist zwar eine total satirische Überzeichnung, aber durchaus ein opportuner Weg, sich dem Thema anzunähern. Vor allem, weil es gab ja schon früher, war das beim Film eigentlich auch so. Also die ersten Annäherungen, den Holocaust in der Populärkultur aufzunehmen, war immer in so einem fast schon schundigen Rahmen, wo es erstmals möglich war, über das Unaussprechbare irgendwie zu sprechen.
Ilsa, also She-Wolf of the SS zum Beispiel.
Ja, das ist vielleicht nicht das sind sehr harte Beispiele, aber Ilsa, der She-Wolf of the SS, in Israel war das, jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich keinen Fehler mache, da gab es die sogenannten Stalag-Hefte. Das waren eigentlich quasi pornografische Texte oder sehr hocherotische, die in Lagern gespielt haben. Und die waren für viele junge Israelis der allererste Kontakt zur Geschichte des Holocaust, weil ihre Elterngeneration nicht darüber sprechen konnte.
Dennoch müssen wir uns von der Pornografie abwenden und auf das Game zurückkommen. Und da waren wir bei Wolfenstein. Das muss man da differenziert sehen, haben Sie gesagt. Aber bleiben wir mal bei dieser Profanisierungsthese, ja? Auch über Wolfenstein heraus. Was spricht denn für die im Game?
Also Sie meinen jetzt, was spricht dafür, es in einem profaneren Rahmen zu thematisieren?
Oder dass es profanisiert wird.
Ja. Naja, was dafür spricht, ist, dass, wenn man sich die letzten Umfragen und Statistiken anschaut, also ich habe jetzt nur im Kopf die Umfrage der Claim-Konferenz für Österreich, aber für Deutschland gibt es ganz ähnliche Zahlen, dann geht einfach das Wissen über den Holocaust dramatisch zurück, in den letzten Jahrzehnten vor allem. Also die einzige Zahl, die ich noch im Kopf habe, ist, dass in Österreich nur noch also ein Drittel der Bevölkerung glaubt, dass im gesamten Zweiten Weltkrieg und im gesamten Holocaust nicht mehr als 2 Millionen Juden umgekommen sind. Was ja doch ein dramatischer Unterschied zu den tatsächlich über 6 Millionen ist. Das heißt, das Wissen geht zurück und auf der anderen Seite traut sich die politische Rechte immer mehr, das Ganze zu bagatellisieren. Also da gab es ja genug Beispiele in letzter Zeit, sowohl in Deutschland als auch in Österreich, von Politikern aus dem rechten Lager, die entweder gesagt haben, naja, das war ja gar nichts oder das muss man jetzt auch nicht so ernst nehmen, oder halt wie Ex-Innenminister Kickl in Österreich, der plötzlich wortwörtlich vorgeschlagen hat, dass man doch Asylanten in Lagern konzentrieren sollte. Also das ist so eine Gegenbewegung, eine revisionistische Bewegung. Und da muss man halt, wenn einem das wichtig ist, etwas dagegen machen.
Ja, aber wenn man den Holocaust profanisiert in dem Game, ist das nicht etwas dagegen machen oder befördert das nicht Geschichtsverklärung? Ja,
das ist natürlich, das ist jetzt nicht direkt die Antwort drauf gewesen. Also es sollte den Impuls geben, es an eine breitere Öffentlichkeit zu vermitteln. Und ich denke halt, es ist eine Gratwanderung, weil in manchen Spielen ist es so aus dem Kontext gerissen. Also da wird der Historiker sprechen vom Superzeichenlager, das dann in einem Science-Fiction-Rahmen verwendet wird, aber ohne irgendeinen Bezug zum Holocaust oder zu den Grauen des NS-Regimes.
Sagen Sie mal ein
Das
Beispiel.
Wird dann problematisch, weil dann wird das ein leeres Zeichen.
Was ist so ein Beispiel im Game?
Naja, das ist schwierig. Es ist immer die Frage, ist es noch klar? Also zum Beispiel in Metro, The Last Light, ein Science-Fiction-Shooter, der in einem postapokalyptischen Russland spielt, da gibt es auch ein Nazi-Lager oder eine Nazi-Fraktion, wo auch ein Gefangenenlager ist, wo sie dann Gas einsetzen. Aber da ist das wirklich, da ist kein direkter Bezug mehr zu einem ideologischen Massenmord, weil das sind einfach Gefangene, die sie da umbringen. Also da ist es wirklich nur so ein Zeichen wie, das sind extrem böse und da lernt man daraus jetzt nichts mehr so. Problematisch oder sehr, sehr fragwürdig ist auch die Frage, wie das in Detroit Become Human ist, wo gegen Ende des Spiels die Androiden in so Vernichtungslagern gesammelt werden, wo sehr viele eindeutige Verweise auf den Holocaust auch da sind. Da ist halt die Frage, wenn bei der größeren Menge von Spielern noch klar da ist, dass es jetzt ein Verweis auf den Holocaust und sie kennen den Holocaust und dessen Geschichte, dann wäre das opportun. Während wenn dieses Wissen nicht mehr da ist, dann wird es gefährlich, weil dadurch das plötzlich wirklich nur noch zu einem reinen emotionalen Trigger wird.
Also das Lager, das Konzentrationslager, also implizit synonym für das absolut Böse, ohne sich sonst um irgendeinen Kontext zu scheren. Wenn wir nun noch drüber sprechen, wie ein reflektierterer Umgang aussieht, dann weiß ich, Through the Darkest of Times, das sticht für Sie da heraus. Wir hören das mal kurz.
I remember when Adolf Hitler was appointed Chancellor in 1933, the masses cheered. But we were not among them. We knew that the times would be bad now.
Was macht Through the Darkest of Times denn anders als andere?
Was sie anders machen und was die Entwickler halt ganz bewusst so gemacht haben, die ich auch kenne, ist, dass sie sich einfach auseinandergesetzt haben mit dem Thema. Damit fängt es schon an. Also im Gegensatz zu vielen Entwicklern, die Spiele zum Zweiten Weltkrieg machen und das Thema einfach lieber nicht berühren, weil es für sie ein Tabu ist, wo sie Angst davor haben, haben hier die Entwickler und Entwicklerinnen sich einfach bewusst mit diesem Thema auseinandergesetzt und wollten es irgendwie in einer möglichst verantwortungsvollen Weise in einem Spiel unterbringen, ohne sich, dass es zugleich profanisiert oder simplifiziert wird. Und das haben sie meiner Meinung nach auch ganz gut geschafft. Ich habe es letztes Jahr dann einmal anspielen können und wurde auch, also man spielt eine Widerstandszelle in Berlin in der NS-Zeit und ich wurde, ich glaube, nach kurzer Zeit auch von der Gestapo gefangen und kam dann ins Lager Sachsenhausen. Das hat mich tatsächlich, obwohl ich die ganze Geschichte so gut kenne, dann doch wieder mitgenommen. Und ich denke, das Spiel zeigt einfach, dass es auch beim Spiel, genauso wie beim Film und bei Graphic Novels, bei anderen Medien, ich glaube, es gibt eine Möglichkeit, sich sehr verantwortungsvoll mit dem Thema auseinanderzusetzen und es so in unserem kollektiven Gedächtnis zu bewahren.
Eugen Pfister, vielen Dank. Und die Diskussionsgrundlage für dieses Gespräch, den Artikel von Arno Görgen und Eugen Pfister, wie wir jetzt auch wissen, mit der Überschrift Tabu Konzentrationslager, die Profanisierung des Massenmordes, finden Sie unter gain-magazin.de.